neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Herzlich willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Verfassungsschutz, Wächter gegen Rechts oder Problemfall der Demokratie? Unter diesem Titel sprach am 11. Juni 2026 der Jurist und Publizist Dr. Rolf Gössner im Gewerkschaftshaus Freiburg. Veranstaltet wurde der Vortrag vom DGB Freiburg, von der GEW Kreis Freiburg, von Verdi, dem Bündnis gegen Rechts, der VVN-BDA und der Humanistischen Union. Der Ton der Innenpolitik wird rauer. Der Staat erweitert in den letzten Jahren kontinuierlich die Befugnisse von Polizei- und Sicherheitsbehörden. Unter der Begründung eines Kampfes gegen Rechts erhält auch der Inlandsgeheimdienst Verfassungsschutz mehr Aufgaben und Kompetenzen. Gleichzeitig erleben wir seit geraumer Zeit eine Welle neuer Berufsverbote und damit eine Neuauflage der Berufsverbotspolitik vergangen geglaubter Zeiten. Was sich da bundesweit und in einzelnen Bundesländern entwickelt, wie es begründet und angewandt wird und gegen wen sich diese Politik mit welchen Folgen richtet, davon handelt der Vortrag von Rolf Gössner. Er richtet dabei seinen kritischen Blick insbesondere auf den sogenannten Verfassungsschutz, der sich trotz seiner langen Skandalgeschichte gegenwärtig im Aufwind befindet. Dabei spielt er mit seinen Gesinnungsüberprüfungen und stigmatisierenden Negativbewertungen in immer mehr staatlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bereichen eine prägende Rolle, teils mit fatalen und grundrechtswidrigen Folgen. Deshalb ist es so wichtig, der Frage nachzugehen, ob dieser sogenannte Demokratiewächter ein Wächter gegen Rechts oder doch eher ein Problemfall der Demokratie ist. So lautete die Ankündigung zu der Veranstaltung. Rolf Gössner ist Jurist und Publizist, Kuratoriumsmitglied der Internationalen Liga für Menschenrechte und Mitherausgeber des jährlichen Grundrechte-Reports. Er ist Autor zahlreicher Bücher zu Demokratie, innerer Sicherheit und Bürgerrechten. Über 40 Jahre lang selbst unter Beobachtung des Verfassungsschutzes, grundrechtswidrig, wie die Gerichte in einem 15-jährigen Verfahren durch alle Instanzen geurteilt haben, ein rechtskräftiges Urteil des Bundesverwaltungsgerichts fiel 2020.
Schön, dass ihr hier seid. Schön, nicht ganz so das Thema. Ne? Da werden wir sehen, dass das manchmal doch ein bisschen skurril bis düster daherkommt. Aber wir haben ja eine Tatsache zu registrieren, dass sich der Inlandsgeheimdienst Verfassungsschutz schon seit längerem und aktuell besonders stark im Aufwind befindet und dazu stellen sich natürlich Fragen. Fragen seit wann, und die werden wir heute natürlich besprechen und auch jetzt gerade im Einzelnen vielleicht das vortragen, seit wann, wie, wo, also in welchen politischen Bereichen macht sich dieser Aufwind denn bemerkbar? Welche Gründe hat diese Entwicklung und weshalb verlassen sich etwa Grüne, Linke, auch manche Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen immer mal wieder oder immer mehr auf den Verfassungsschutz, den sie zuvor ja aus guten Gründen zumindest kritisch beurteilten, teils gar dann ihren oder seine Auflösung forderten? Oder Frage, hilft der Verfassungsschutz etwa im politischen Kampf gegen Rechts so stark, dass er ausgerechnet auf diesem Terrain, ich sage hier nur das Stichwort NSU, als unentbehrlich gilt? Und was steckt hinter CSU-Bundesinnenminister Dobrindts Drohung, aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz einen echten Geheimdienst zu machen? Und mit welchen Folgen wird das verbunden sein? Nun, genug der Fragen. Beginnen wir also zunächst mit den neueren Vorfällen und Skandalen, in die die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder in letzter Zeit in den letzten Monaten, aber auch ja, vor Jahren schon verwickelt sind und waren. Aus Zeitgründen hier natürlich nur eine exemplarische, aber dennoch aufschlussreiche Auswahl. Nun, die ellenlange Skandalgeschichte des Verfassungsschutzes durch die Jahrzehnte hindurch, die werden wir heute aus Zeitgründen natürlich nicht behandeln können. Nun zum ersten Fall sozusagen. In Hamburg wurde das Bildungsprojekt Marxistische Abendschule, kurz MASCH, vom dortigen Verfassungsschutz beobachtet und als linksextremistisch im Verfassungsschutzbericht eingestuft, nämlich als Vorfeldorganisation der DKP und wegen angeblicher Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, kurz FDGO. Dagegen wehrte sich die MASCH vor dem Verwaltungsgericht und bekam tatsächlich im April 2025 Recht. Die Einstufung als linksextremistisch und die Erwähnung im Verfassungsschutzbericht Hamburgs sind rechtswidrig. Und der MASCH musste die zuvor entzogene Gemeinnützigkeit wieder zuerkannt werden. So, das schriftliche Urteil, das klingt aber wie eine Niederlage für die Beschäftigung mit marxistischem Denken. Zwar bleibt es bei der Rechtswidrigkeit der Verfassungsschutzeinstufung, aber nur so das Gericht, weil die klagenden Mitglieder der marxistischen Abendschule keine aktiv kämpferische Haltung gegen das Grundgesetz und gegen die FDGU an den Tag legten. Nun ja, es ist ja eine Abendschule. Ja, aber doch, da, also das Gericht weiter. Die auf die Theorien von Karl Marx zentrierte Betätigung der MASCH stehe in wesentlichen Punkten im Widerspruch zur FDGO. Das klingt ganz so, als sei die hauptsächliche Beschäftigung mit Marx schon per se verfassungsfeindlich, wenn auch im Fall der MASCH eben ohne aktiv kämpferisch zu sein. Damit liefert das Gericht dem Verfassungsschutz praktisch eine, ja, man kann sagen, Blankovollmacht, solche Gruppen erst einmal unter Verdacht zu stellen und dann auch auszuforschen. Und dies, obwohl das Grundgesetz ja schließlich keine bestimmte Wirtschaftsordnung verschreibt oder vorschreibt und der Kapitalismus keinen verfassungsrechtlichen Schutz genießt. Und dies auch, obwohl, naja, doch Demokratie und Kapitalismuskritik eigentlich grundsätzlich zusammengedacht werden können, ja eigentlich müssten, schon allein um der Menschenrechte und des Sozialstaatsprinzips willen. Aber wie wir aus anderen politischen Bereichen, wie etwa der Klimabewegung oder im Zusammenhang mit Berufsverboten wissen, reicht unter Umständen schon die Verwendung bestimmter Begrifflichkeiten, wie etwa Profitmaximierung aus, um Zweifel an der Verfassungstreue zu begründen. So, zweiter Fall. Wir reisen von Hamburg nach Bremen. Hier sorgte Anfang diesen Jahres ein V-Mann-Fall des Bremer Verfassungsschutzes für Furore. Der V-Mann Dilan S. war mehr als 8 Jahre lang in der antikapitalistisch-antifaschistischen interventionistischen Linken platziert. Warum? Weil diese Gruppe den Verfassungsschutz als linksextremistisch und teils auch als gewaltorientiert gilt. Wofür es aber hier keinerlei Anhaltspunkte, schon gar keine Beweise gibt. Der angeheuerte V-Mann war voll und ganz in diese Gruppe integriert und hat maßgeblich ihre Arbeit mitgeprägt. Er spionierte sie aus, um dem Verfassungsschutz dann gegen Geld detailliert über seine Einblicke und Ausforschungen zu berichten. Dabei ging der bekanntermaßen psychisch labile Mann auch intimsexuelle Liebesbeziehungen ein. zu den Mitgliedern der Gruppe. Entweder aus Zuneigung oder um noch tiefere, intimere Einblicke zu gewinnen. Nun, dieser V-Mann-Einsatz dürfte von Anfang an rechtswidrig gewesen sein, denn eine solch psychisch labile und therapiebedürftige kranke Person als V-Person auszunutzen, sie auch noch die Arbeit der beobachteten Gruppe entscheidend mitprägen, sowie enge Freundschaften, ja intimste Beziehungen eingehen und aufbauen zu lassen, das alles ist nicht gesetzeskonform, sondern schlichtweg grundrechtswidrig. Hier wurde unter anderem der von staatlicher Ausspähung absolut geschützte Kernbereich persönlicher und privater Lebensgestaltung der Ausgeforschten eklatant verletzt, weshalb dieser V-Mann-Einsatz hätte unverzüglich, wenn überhaupt angefangen, also doch abgebrochen werden müssen. Ja, erst nach über 8 Jahren konnte der V-Mann endlich von den Betroffenen in Anwesenheit ihres Anwalts enttarnt und zur Rede gestellt werden. Und die vom Einsatz Betroffenen haben inzwischen Klagen gegen den Verfassungsschutz und seinen V-Mann und seine V-Mann-Führung auch eingereicht. Mal sehen, was dabei herauskommt. So, zum dritten Fall. Der nächste Vorfall ist bundesweit in die Schlagzeilen geraten, nämlich der Ausschluss zweier nominierter linker Buchhandlungen von der Verleihung des Deutschen Buchhandelspreis 2026 aufgrund von geheimen Verfassungsschutzvoten. Diese Skandalgeschichte beschäftigte die Medien wochenlang, zumeist mit sehr kritischen bis ablehnenden Tenor hinsichtlich des selbstherrlichen und intransparenten Vorgehens des sogenannten Kulturstaatsministers Wolfram Weimer. Es riecht nach Zensur und Einschüchterung, so titelte etwa der Bremer Weserkurier. Nun, was ist passiert? Weimer hatte 3 linke Buchhandlungen, nämlich die Göttinger Rote Straße, die Berliner zur schwankenden Weltkugel und den Bremer Golden Shop von der Verleihung des Deutschen Buchhandelspreises ausgeschlossen, und zwar wegen verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse. Und diese Begründung sollte jedoch eigentlich geheim gehalten werden. Also wurde zunächst wahrheitswidrig behauptet, die Jury habe die betroffenen Buchhandlungen erst gar nicht ausgewählt. Doch in Wahrheit waren diese zusammen mit weiteren 115 inhabergeführten Buchhandlungen von einer unabhängigen Fachjury für den Preis ausgewählt und nominiert worden, was dann rasch bekannt wurde. Doch was genau den 3 ausgeschlossenen linken Buchläden zum Vorwurf gemacht wird, das muss ja aus Gründen der Geheimhaltung, des Geheimschutzes, bis heute und weiterhin geheim gehalten werden. Folgerichtig sind die Betroffenen auch nicht zuvor angehört worden. Nun, der parteilose, ich möchte mal sagen, rechtsdrehende Kulturkämpfer Wolfram Weimer rechtfertigt sein politisch motiviertes Vorgehen so. Er habe das sogenannte Haber-Verfahren angewandt, wonach bei staatlichen Projektförderungen zuvor der Verfassungsschutz konsultiert wird, um etwa Preisverleihungen an extremistische Geschäfte, Gruppen und Personen zu verhindern. Ja, man kann sagen, eine Art Regelanfrage an den Verfassungsschutz, denn es könne und dürfe doch nicht sein, so seine Argumentation, dass staatliche Preise an potenzielle Feinde des Staates verdient werden. Doch das überaus intransparente Haber-Verfahren, das auch keinerlei Rechtsgrundlage hat, war zuvor im Kulturbereich aus Verfassungs- und datenschutzrechtlichen Gründen ausgesetzt worden, aber jetzt wieder eingeführt. Die ausgegrenzten Buchhandlungen erfuhren in der Öffentlichkeit große, ja, man kann sagen, überwältigende Solidarität, auch von Fachverbänden und Medien sowie von Seiten der ausgezeichneten Buchhandlungen. Nun, da die drei Buchhandlungen zuvor keine Ahnung hatten, dass sie im Visier der Verfassungsschutzbehörden stehen und bis heute nicht erfahren, welche sogenannten verfassungsschutzrelevanten Erkenntnisse gegen sie vorliegen sollen, setzten sie sich juristisch gegen diese Verleumdung zur Wehr und damit gegen die Stigmatisierung, gegen die Einschüchterung und Ausgrenzung ohne inhaltliche Begründung. Denn schließlich geht es dabei um gravierende Eingriffe in Kunst- und Meinungsfreiheit und informationelles Selbstbestimmungsrecht. Und nicht zuletzt um Geschäftsschädigung. Mit Kulturförderung hat diese Prozedur jedenfalls nun gar nichts zu tun, ganz im Gegenteil. Und inzwischen wurden Wolfram Weimer, gerichtlich wurde ihm untersagt, die Betreiber einer der betroffenen Buchhandlungen als politische Extremisten zu bezeichnen. Also der erste Erfolg ist schon zu verzeichnen. So, ich komme zum vierten. Übrigens überprüft das Bundesamt für Verfassungsschutz auch zahlreiche Nichtregierungsorganisationen und Einzelpersonen auf Antrag der Bundesregierung oder eines Ministers oder einer Bundesbehörde, auch nach dem sogenannten Haberverfahren, sofern diese öffentliche Fördermittel beantragt haben und die Anerkennung ihrer Gemeinnützigkeit anstreben und auch dies ohne jeglichen Verdacht. Dabei werden Förderprojekte auch verpflichtet, möglicherweise rechtsextremistische, linksextremistische, ausländerextremistische Kooperationspartner zu benennen. Das heißt, sie müssen sich selber wieder Verfassungsschutz verhalten und die alle überprüfen, bevor sie mit denen Geschäfte machen oder welche anderen Initiativen. Das alles betraf in den vergangenen 4 Jahren 1250 Nichtregierungsorganisationen und fast 1300 Einzelpersonen, die alle nicht über ihre Verfassungsschutzüberprüfung informiert wurden. Und in 210 Fällen soll das Bundesamt verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse gemeldet haben. Das betrifft im Übrigen auch Demokratieprojekte und Projekte gegen Rechtsextremismus, denen die Bundesregierung ohnehin die Fördermittel entziehen will, wegen Linkslastigkeit. So die zuständige CDU-Ministerin. Mit dem geheimen Überprüfungssystem hat sich inzwischen, ja man kann sagen, eine regelrechte staatliche Misstrauens- und Verdachtskultur entwickelt, die sich auf nicht überprüfbare geheimdienstliche Ausforschungen und Bewertungen stützt. Dass das natürlich gefährlich ist, das lässt sich denken. Fünftens, wir kommen zur Neuauflage der Berufsverbote-Politik mit erneuten Regelanfragen an den Verfassungsschutz in verschiedenen Bundesländern, gerade auch solchen mit SPD- und grünen Regierungsbeteiligungen. In den Hochzeiten der Berufsverbote, also in den 70er und 80er Jahren, spielte der Verfassungsschutz ja ebenfalls eine ganz herausragende und zwielichtige Rolle. Bekanntlich regelte das damals geltende radikalen Erlass der Ministerpräsidenten für Neueinstellungen in den öffentlichen Dienst zwingend sogenannte Regelanfragen beim Verfassungsschutz vor. Dies hatte zur Folge, dass auf Basis geheimdienstlicher Ausforschungen, Gesinnungsüberprüfungen und Geheimdossiers letztlich der Verfassungsschutz mit seinen fragwürdigen Erkenntnissen die Grundlagen dafür lieferte, ja, ob Stellenbewerberinnen in den öffentlichen Dienst eingestellt, abgewiesen oder Bedienstete entlassen wurden. Faktisch mutierte ein demokratisch kaum kontrollierbarer Geheimdienst so ja, mutierte er zur eigentlichen Auswahlbehörde. Und nun erleben wir seit geraumer Zeit eine Neuauflage der Berufsverbotspraxis vergangener geglaubter Zeiten sowie eine Wiederbelebung der unseligen Regelanfragen beim Verfassungsschutz. Und zwar nicht nur in Bayern, Brandenburg oder Hamburg, sondern laut Koalitionsvertrag auch im grün-schwarzen Baden-Württemberg. Beginnend mit den Polizei-, Justiz- und Landtagsbereichen und insgesamt angeblich besonders aus Sorge vor rechtsextremer und auch islamistischer Unterwanderung staatlicher Behörden. Wie es ja partiell bereits passiert, nämlich in Militär, Polizei und Geheimdiensten, wo längst rechtsextreme Netzwerke ihr Unwesen treiben, vereinzelt aber auch in Justiz und Schulen. Trotz solcher Probleme und Gefahren von rechts, die staatlichen Maßnahmen richten sich in der Praxis wieder mal vielfach gegen linke Betroffene. Doch letztlich muss bezüglich aller politischer Spektren gelten, massenhafter Generalverdacht mit anlasslosen und einschüchternden Gesinnungsüberprüfungen auf mögliche Zweifel an der Verfassungstreue von Anwärterinnen und Angehörigen des öffentlichen Dienstes darf es nie wieder geben, auch nicht per Gesetz, statt wie früher per radikalen Erlass. Genauso wenig eine weitere Einschränkung gesellschaftlicher Diskursräume angesichts von Einschüchterung, von Anpassung, Selbstzensur, die mit einer solchen Berufsverbotspolitik einhergehen. Das lehrt zumindest die Berufsverbotsgeschichte der 70er, 80er Jahre mit ihren oft existenziellen Folgen bis hin zu Altersarmut. Eine bloße Mitgliedschaft in einer nicht verbotenen Partei oder legalen politischen Organisation, selbst wenn sie vom Verfassungsschutz als extremistisch eingestuft wird, reicht im Übrigen laut Rechtsprechung für sich genommen nicht für eine Verweigerung der Einstellung oder für eine Entfernung aus dem öffentlichen Dienst. Hinzu kommen müssen einschlägige Aktivitäten oder aber Dienstverdienen. Deshalb, statt pauschalen Misstrauen aufgrund anlassloser Gesinnungskontrollen, bedarf es in begründeten Verdachtsfällen konkreter Einzelfallüberprüfungen, wo nötig auch mit der Folge disziplinar- oder strafrechtlicher Verfahren und Maßnahmen bei natürlich nur nachweisbaren Dienstverfehlungen oder strafbarem Verhalten. Alles andere wäre unverhältnismäßig grundrechts- und demokratieschädigend, geschichtsvergessen ohnehin. Hinzu kommen übrigens noch hinzu kommt das zunehmende Problem zigtausendfacher Sicherheitsüberprüfungen durch den Verfassungsschutz bei Tätigkeiten in sicherheitsempfindlichen, lebens- und verteidigungswichtigen Projekten oder Arbeitsbereichen. 2025 waren es bundesweit immerhin 60.000 solcher Sicherheitsüberprüfungen. Da die betroffenen Berufsbereiche in Krisen- und Kriegszeiten wie diesen erheblich zunehmen, wird damit auch der weitere Ausbau der Verfassungsschutzbehörden ihrer Aufgabenbereiche und Befugnisse befördert. In solche Sicherheitsüberprüfungen können im Übrigen auch Ehegatten und Lebenspartner und Partnerinnen mit einbezogen werden, also praktisch das soziale Umfeld. So, sechstens, noch ein paar weitere Fälle zusammengefasst von Verfassungsschutzausforschungen und Einstufungen. Im Jahr 2024 waren insgesamt 434.000 Personen in Beobachtungen der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder involviert. Und zu den Ausgeforschten gehört auch die klimaaktivistische Gruppe Ende Gelände, die das Bundesamt und einige Landesämter des Verfassungsschutzes als linksextremistischen Verdachtsfall einstufen. Wie so oft im linken Spektrum Für den Verfassungsschutz ist ein Angriff auf den Kapitalismus ein Angriff auf die Demokratie. Und er verwechselt scharfe Systemkritik mit Verfassungsfeindlichkeit. Auch in zahlreichen Einbürgerungsverfahren führen Verfassungsschutzinterventionen wegen Zweifeln an der Verfassungstreue zu abschlägigen Bescheiden. So etwa bei Daniel Bamdadi, der sich in der Demokratiebewegung, in Betrieben und Gewerkschaften gegen rechts engagiert und unter anderem deshalb der Unterstützung linksextremistischer Bestrebungen bezichtigt wird. So, und der Antisemitismusbeauftragte des Bundes fordert auch noch den gezielten Einsatz des Verfassungsschutzes an Universitäten, um insbesondere linken und islamistischen Antisemiten auf die Spur zu kommen. Doch der Verfassungsschutz hat längst vorgearbeitet und etwa die jüdische Stimme, die sich für eine gerechte Friedenslösung zwischen Israel und Palästina einsetzt, als gesichert extremistische Bestrebung einstuft. Dagegen hat der Verein geklagt und vom Verwaltungsgericht Berlin im Eilverfahren auch Recht bekommen, sodass die jüdische Stimme wieder aus dem Verfassungsschutzbericht gestrichen werden muss. Doch in einem Parallelverfahren vor dem Verwaltungsgericht Köln hat die jüdische Stimme im Eilverfahren keinen Erfolg. Damit bleibt es erstmal dabei, dass der Verfassungsschutz in diesem Fall legitime politische Diskurse ins Abseits stellen kann. Und dies ist besonders gravierend in Zeiten wie diesen, in denen Meinungskunst und Versammlungsfreiheit ohnehin stark unter Druck geraten, eingeschränkt und verletzt werden, vor allem im Kontext mit Kritik, Opposition, mit Protestversammlungen, Veranstaltungen und Kunstaktionen, wenn es dabei um palästinensische Anliegen geht und um Kritik an Israels Regierung und Militär und an deren Völkerrechtsverbrechen in Gaza, Westjordanland, Libanon, Iran. In solchen Zusammenhängen gerät selbst fundierte und überfällige Kritik an Israels Regierung und Militär allzu häufig unter Antisemitismusverdacht, was Europarat und UN-Menschenrechtsrat bereits mehrfach festgestellt und gegenüber Deutschland scharf kritisiert haben. So, mein Kurzfazit aus diesen und weiteren Fällen und Skandalen. Hier sind Konturen eines neuen exekutiven Autoritarismus und eines rechten Kulturkampfs von Seiten der Bundesregierung und des Staates zu erkennen. Mit der fatalen Tendenz, Kultur-, Meinungs- und Diskussionsräume immer weiter einzuengen. Dabei spielen die Verfassungsschutzämter des Bundes und der Länder eine prägende Rolle als Auskunfts-, als Bewertungsstellen für staatliche Behörden im Zuge von Gesinnungsüberprüfungen und zwar in einer wachsenden Anzahl von staatlichen und gesellschaftlichen Bereichen. Sie haben letztlich, also die Verfassungsschutzämter, die Definitionsmacht hinsichtlich der Frage, was hierzulande als extremistisch zu gelten hat und was nicht. Obwohl der wissenschaftlich hoch umstrittene Extremismusbegriff seine keinerlei Legaldefinition kennt und einer weiten Definition zugänglich ist. Da ja auch keine Gewaltorientierung oder sowas damit verbunden sein muss. Insoweit übt dieser Geheimdienst wirklichkeitsmächtige Sprachherrschaft aus, mit weitreichenden belastenden Folgen für Betroffene und für eine freie Demokratie. Denn auf diese Weise können Gruppen, können Einzelpersonen aus dem Kreis der Demokraten exkommuniziert und zu inneren Feinden erklärt werden, wobei dann jeder Kontakt zu ihnen Kontaminierungsgefahr bedeutet. Die Voten des Verfassungsschutzes sind entscheidungsrelevant. Und dies, obwohl sie in der Regel schon aus Geheimhaltungsgründen kaum überprüfbar sind. All dies verletzt Grundrechte und widerspricht einer liberalen, offenen und rechtsstaatlichen Demokratie. So, jetzt noch zu einem Punkt, der sozusagen in die Zukunft führt. Ich komme zu den Plänen von CSU-Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, nämlich das Bundesamt für Verfassungsschutz zum echten Geheimdienst auszubauen. In offizieller Lesart heißt er ja eigentlich Nachrichtendienst und nicht Geheimdienst, weil er keine vollziehenden Befugnisse hat, sondern nur Sammelbefugnisse und Bewertungsbefugnisse. Aber diese Entwicklung hätte natürlich doch etliche fatale Folgen. Wieder einmal sollen die Verfassungsschutzbefugnisse ausgeweitet werden, um, wie es heißt, auf geänderte, neue Bedrohungslagen reagieren zu können. Gemeint sind damit hybride Kriegsführungen, Bedrohungen wie Spionage, Sabotage und andere Aktionen wie Cyberangriffe, die in den vergangenen Jahren stark zugenommen haben sollen, so etwa von Seiten Russlands. Darunter sollen auch sogenannte Desinformationskampagnen fallen, unter anderem mit KI-gesteuerten Videos zur Wahlbeeinflussung oder Aufträgen für Sabotageaktionen. Und wieder einmal sollen vor allem Datenübermittlungsbefugnisse an das Bundesamt und von diesem etwa an Polizei und andere Behörden ausgeweitet werden. Und was macht eigentlich das Merkmal echter Geheimdienst aus, zu dem das Bundesamt ausgebaut werden soll? Es soll nämlich das Bundesamt nicht nur Informationen heimlich sammeln, sie verarbeiten und bewerten, sondern künftig über V-Leute-Einsatz, über Observationen und Abhöraktionen hinaus, über operative Fähigkeiten erhalten. Und das heißt, selbst Aktionen wie Cyberangriffe sollen durchgeführt werden können, um etwa zur Abwehr hybrider Bedrohungen die Infrastruktur potenzieller Angreifer zu manipulieren, zu stören oder gar zu zerstören. Doch genau solche Legalisierungen und Operationen des Verfassungsschutzes, die allenfalls der Polizei als Vollzugsorgan zustehen, verstoßen dann gegen die verfassungskräftige Trennung von Nachrichtendiensten und Polizei. Dieses Trennungsgebot ist eine historische Konsequenz aus den Nazi-Erfahrungen der Nazi-Geschichte Deutschlands und aus der Machtfülle der Gestapo. Und obwohl diese Trennung insbesondere im digitalen Raum per Datenaustausch schon längst durchlöchert ist, soll sie nun mit der Legalisierung operativer Befugnisse und eingriffsintensiver Abwehrfunktionen weitgehend aufgekündigt werden. Und was in dieser Richtung heute schon geht, das zeigt etwa der Verfassungsschutz in Brandenburg. Der betrieb nämlich 2025 insgesamt fast 300 Fake-Accounts in sozialen Netzwerken, also verdeckte Profile unter falschen Nutzernamen auf unterschiedlichen Plattformen. Und diese sollten dazu dienen, etwa Anschlagspläne aufzudecken und Zugang zu nicht öffentlichen Gruppen im Internet zu erhalten. Und dies mit der Möglichkeit oder Folge, dass der Verfassungsschutz und damit der Staat verdeckt in die Meinungsbildung eingreift und diese manipulieren kann. Mit welchen Folgen, mit welchen Erfolgen, das bleibt bisher schleierhaft. So, wir sind ja noch in der Zeit. Ne? Ja. Trotz solcher Vorfälle, Skandale, Entwicklungen, muss man schon seit längerem mit großem Erstaunen feststellen, dass dem früher so verpönten Verfassungsschutz medial in weiten Teilen der Bevölkerung, in der SPD und selbst bei vielen Grünen und Linken, offenbar wieder gehörig Vertrauen entgegengebracht wird, insbesondere in der Causa AfD. Aber wohl überhaupt im Zusammenhang mit der Fokussierung auf und gegen Rechtsextremismus oder auch Islamismus. Auch wenn diese Fokussierung ja begründet, gut begründet ist, so dürfen wir die negativen Erfahrungen mit diesem Inlandsgeheimdienst und seiner Skandalgeschichte auch und gerade in diesen Zusammenhängen nicht aus dem Blick verlieren. Stichwort NPD oder Stichworte NPD und NSU-Skandale. Dies als Mahnung an all jene, die einst mit guten Argumenten scharfe Verfassungsschutzkritiker waren, teils dessen Auflösung forderten und nun zumindest partiell zu Verfechtern seiner Arbeit und Verdikte mutieren und ihn soweit quasi rehabilitieren. So etwa bezüglich, das war ein sehr aufschlussreiches Beispiel, bezüglich seines Gutachtens in Sachen AfD-Hochstufung und dies auch noch, bevor sie es wegen anfänglicher Geheimhaltung überhaupt lesen konnten. Das hat mich sehr erstaunt. Ich möchte angesichts dieser Entwicklung am sozusagen zweiten und letzten Teil meiner Ausführungen in 5 Punkten auf die strukturellen Probleme des Verfassungsschutzes eingehen, um dann abschließend noch das Verhältnis Verfassungsschutz-AfD vielleicht zu thematisieren und den staatlich-gesellschaftlichen Umgang mit dieser Partei. Doch zunächst zu den Strukturproblemen des Verfassungsschutzes. Erstens, ein sogenanntes Frühwarnsystem betreibt der Verfassungsschutz, man kann sagen, ideologische Gesinnungskontrolle mit offenen und geheimen Mitteln, und zwar weit im Vorfeld eines Straftatverdachts, im Vorfeld von Gewaltbereitschaft oder einer denkbaren Gefahr. Er hat die Lizenz zur Bespitzelung und Infiltration politisch verdächtiger Gruppen und Parteien, gelegentlich auch von Einzelpersonen mittels V-Leuten und verdeckten Ermittlern, Observationen und Lauschangriffen, verbunden mit schweren Eingriffen in Persönlichkeitsrechte und Grundrechte auf Meinungspresse und Organisationsfreiheit, sowie auch natürlich Eingriffe ins informationelle Selbstbestimmungsrecht. Ihm wird quasi Definitionsmacht hinsichtlich der Frage zugestanden, was ihm als extremistisch zu gelten hat, und er übt damit, ja, sagen wir mal, wirkmächtige, einschüchternde Sprachherrschaft aus. Und die Folgen sind ja bekannt, wir haben es ja in den Beispielen gesehen. Die Stigmatisierungen führen zur Ausgrenzung zur Deklaration von inneren Feinden, wobei jeder Kontakt, wie gesagt, Kontaminierungsgefahr bedeutet. Ich selbst stand ein ganzes Studentenausbildungs- und fast ein Arbeitsleben lang, also 4 Jahrzehnte als sogenannter Staats- und Verfassungsfeind unter Beobachtung des Bundesamts für Verfassungsschutz. Vollkommen grundrechtswidrig, wie die Gerichte aller 3 Instanzen in einem 15-jährigen Prozess urteilten. Und das alles mit Hilfe meines Anwalts Udo Kaus, der ist hier. Und mit Hilfe des Rechtsschutzes von Verdi. So, zweiter Punkt. Man muss es so klar und deutlich sagen: In Wirklichkeit trägt der Verfassungsschutz einen euphemistischen Tarnnamen, hinter dem sich ein ideologisch geprägter Regierungsgeheimdienst versteckt. Gerade in dieser Ausprägung sind die Verfassungsschutzbehörden letztlich Fremdkörper in der Demokratie. Warum? Weil sie als sogenannte Demokratieschützer selbst demokratischen Grundprinzipien der Transparenz und Kontrollierbarkeit widersprechen. Und deshalb neigen solche Geheimorgane auch in einem demokratischen Rechtsstaat immer wieder zu Verselbstständigung, Willkür und Machtmissbrauch, wie ihre ellenlange Skandalgeschichte eindrucksvoll belegt. Tatsächlich lässt sich die 75-jährige Verfassungsschutzgeschichte auch als Geschichte von Skandalen und Bürgerrechtsverletzungen schreiben. Und solche Geheimdienste mit Fokus auf die eigene Bevölkerung und deren Vereinigungen sind in anderen Staaten Europas, sind in liberalen Demokratien ansonsten unbekannt. Er hat ein Alleinstellungsmerkmal, muss man dazu sagen und wissen. Drittens, ihr Geheimhaltungs- und Vertuschungssystem zum Schutz ihrer Informanten, V-Leute und Praktiken geht fast über alles, bis hin zur Behinderung oder Verhinderung polizeilicher Ermittlungen, langjähriger Aktensperre oder Aktenvernichtung. Dabei umschlingt das Geheimhaltungssystem auch Parlamente und Justiz, die Geheimdienste eigentlich kontrollieren sollten, aber systembedingt zumeist daran scheitern. Die parlamentarische Kontrolle erfolgt ihrerseits geheim und damit wenig demokratisch, und Gerichtsprozesse, in denen etwa V-Leute eine Rolle spielen, werden tendenziell zu rechtsstaatswidrigen Geheimverfahren, in denen Akten aus Gründen des Quellenschutzes oder des Staatswohls vorenthalten oder manipuliert und Zeugen ganz oder teilweise gesperrt werden. Viertens. Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder haben rechtsextreme Netzwerke, Szenen und Parteien, die sie lediglich beobachten sollten, vielfach über ihre bezahlten V-Leute und Spitzel mitfinanziert und mitgeprägt, gegen polizeiliche Ermittlungen abgeschirmt, geschützt und gestärkt. Über ihr, ja man muss sagen, weitgehend unkontrollierbares V-Leute-System verstricken sie sich heillos in kriminelle und mörderische Machenschaften. Deshalb, das war ja insbesondere im Zusammenhang mit NSU, aber auch mit der NPD. Deshalb lautet meine These: Über sein V-Leute-System ist der Verfassungsschutz gewissermaßen selbst Teil des Nazi-Problems geworden, trotz der hohen Anzahl an V-Leuten im Nazi-Spektrum und im NSU-Umfeld. Hatten sich seine Erkenntnisse in wesentlichen Bereichen offenbar wenig gesteigert. Jedenfalls hat er als Frühwarnsystem, das er ja eigentlich sein will und sein soll, über Jahrzehnte hinweg System- und Ideologiebedingt grandios versagt, hat die Verfassung, Rechtsstaat, Demokratie dabei mehr geschadet als genützt. Ja, und doch ausgerechnet sechstens, solche skandalträchtigen Geheiminstitutionen erhalten immer wieder neuen, aber unverdienten politischen Auftrieb. Statt ernsthafte Konsequenzen aus ihren skandalreichen Karrieren zu ziehen, werden sie weiter personell, finanziell, technologisch aufgerüstet und massenüberwachungstauglicher gemacht. Verfassungsschutzbehörden dürfen inzwischen sogar ganz legal sich krimineller V-Leute bedienen und diese im Zweifel gegen Ermittlungen der Polizei abschirmen. Vorher war das eher ein graues Feld, aber jetzt ist es abgesichert. Ein rechtsstaatswidriger Freibrief, so möchte ich sagen, für kriminelles Handeln in staatlicher Mission. Außerdem werden dem Verfassungsschutz weitere Kompetenzen zur Überwachung der digitalen Kommunikation eingeräumt und wie gesagt auch jetzt noch geheime operative Eingriffsbefugnisse, wie wir sie schon gehört haben. Ja, dann sind wir jetzt fast am Schluss, aber am Schluss hatte ich ja noch, war wenigstens auch in der Ankündigung geschrieben, dass noch ein paar Gedanken zur AfD, die in Wahlen der Umfrage ja von Rekord zu Rekord eilen. Da will ich noch ein bisschen was zu sagen, auch zum Verhältnis Verfassungsschutz-AfD. Die AfD befindet sich im Höhenflug, wir lesen es ja leider täglich. Ähnlich übrigens wie konservative bis rechtsextreme Parteien in anderen europäischen Ländern auch, die auf unterschiedliche Weise mit diesem Problem umgehen und teils, wie etwa in Österreich, Polen oder Ungarn, damit sogar erfolgreich waren. Das könnte immerhin noch hoffen lassen, doch ohne gehörige politische Anstrengungen wird daraus wohl nichts werden. Bekanntlich ist die Hochstufung der AfD durch den Verfassungsschutz erst zum rechtsextremen Verdachtsfall, dann als gesichert rechtsextremistisch, hat diese Hochstufung unmittelbare Auswirkungen auf den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel und Methoden durch den Verfassungsschutz gegenüber der AfD und ihren Funktionären. Damit werden nämlich die Bürden des geheimen Einsatzes herabgesenkt, sodass etwa die Anwerbung, die Einschleusung, die Führung von V-Leuten in der AfD unter einfacheren Bedingungen möglich sein wird, als das zuvor der Fall war. Jedoch jetzt bezogen auf das gesichert rechtsextremistisch, das ist noch ausgesetzt bis zur gerichtlichen Klärung. Aber grundsätzlich fragt sich doch in diesem Zusammenhang, was soll bei der geheimdienstlichen Ausforschung der AfD eigentlich herauskommen? Außer personeller Verflechtungen und staatlich mitfinanzierter Radikalisierungsprozesse über ein unkontrollierbares V-Leute-System, so wie etwa im Fall NPD und, oder NSU. Reicht es nicht, öffentliche Hetztiraden, rassistisch menschenverachtende Äußerungen und Aktionen von AfD-Vertretern zu dokumentieren, sowie angemessen scharf und zielgenau darauf zu reagieren? Wo nötig, eben auch strafrechtlich, vielleicht auch mit dem Entzug, mit dem möglichen Entzug der staatlichen Parteifinanzierung gemäß Artikel 21 Absatz 3 Grundgesetz. Also bedarf es dazu wirklich geheimdienstlicher Ausforschung mittels V-Leute-Unterwanderung und anderer Geheimwaffen? Das Verfassungsschutzgutachten in Sachen AfD-Hochstufung hat doch deutlich gezeigt, trotz Einsatzes solcher geheimer Mittel, die ja schon im Verdachtsfall möglich waren, gibt es überwiegend eine bloße Aneinanderreihung von AfD-Zielen und AfD-Sprüchen, die längst öffentlich bekannt waren. Also was soll das? Trotz allen öffentlichen Wirbels, den die Hochstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch Anfang 2025 gleichwohl verursacht hat, insbesondere als mögliche Wegmarke zu einem AfD-Verbot. Inzwischen hat die auch in grünen und linken Kreisen zu verzeichnende, teils kritiklos positive Reaktion hinsichtlich dieses Gutachtens, das hat doch erhebliche Dämpfer erlitten, und zwar nach Einsicht in die geleakte Fassung des Gutachtens und nach einem Zwischenbescheid des Verwaltungsgerichts Köln im Eilverfahren, das war im Februar diesen Jahres, wonach verfassungsfeindliche Tendenzen in der Partei angeblich nicht deren Gesamtbild prägten, beziehungsweise nicht unbedingt die Grundtendenz der Partei, was aber für die Hochstufung und für ein Verbot eigentlich notwendig wäre. Ja, Frage, wir haben jetzt, ja, knappe dreiviertel Stunde. Ich hätte jetzt noch drei Punkte, wenn ihr wollt, thesenartige Gedanken als Einführung in die Diskussion. Also einigermaßen konzentriert. Erstens, es ist schon mehr als fraglich, ob es für die Auskundschaftung, Zitatesammlung, Beurteilung der AfD wirklich eines schwer kontrollierbaren Inlandsgeheimdienstes braucht. Schließlich ist die AfD doch längst als völkisch, rassistisch, ausländerfeindlich identifizierbar mit belegbaren Bezügen zu auch gewaltbereiten Nazi-Spektren. Doch angesichts des vorherrschenden Umgangs mit der AfD sehe ich vor allem die Gefahr, dass die tiefer liegenden gesellschaftlichen Ursachen und politischen Probleme weitgehend ausgeblendet bleiben, anstatt diese zu erforschen und gezielt einer demokratischen Lösung zuzuführen. Also die Frage, weshalb die AfD überhaupt so groß werden konnte, warum sie von so vielen jungen Menschen, unter ihnen besonders Männern, und auch von Arbeiter, Arbeiterinnen, Angestellten, also vormaligen SPD-Anhängern und selbst von Migranten gewählt wird. Und was all dies mit der herrschenden Politik angesichts von Krisen, Kriegen, Katastrophen und besonders auch mit wirtschaftlich-sozialen Problemen und Zukunftsängsten zu tun haben könnte. Zweitens, gerade in Zeiten wie diesen, die von Verunsicherung, von Angst, Ohnmacht und Aggression geprägt sind, zeigen sich viele davon Betroffenen offenbar anfällig für autokratische Antworten und Lösungen. Eine Entwicklung, die auch Regierungen immer weiter nach rechts treibt. Gerade in solchen Zeiten führt aber an verstärkter, ernsthafter politischer Auseinandersetzung mit den Millionen AfD-Wählerinnen meines Erachtens kein geheimdienstlicher und auch kein politischer Schleichweg vorbei. Zumal immerhin etwa die Hälfte der AfD nicht aus inhaltlicher Überzeugung wählt, sondern aus teils extremer Unzufriedenheit und wegen Vertrauensverlusts hinsichtlich der etablierten Partei. Und schon gar kein Schleichweg führt vorbei an einem dramatisch überfälligen Politikwechsel. Und zwar in Richtung sozialer Gerechtigkeit, sozialer Sicherheit und Frieden sowie in Richtung einer funktionierenden Daseinsvorsorge, die ja so lange vernachlässigt worden ist. Also Schulen und Bildung, Mobilität und soziale Infrastruktur, Gesundheit und Pflege sowie bezahlbarer Wohnraum. Ein Politikwechsel, der ohnehin unabdingbar ist, aber womöglich auch AfD und Co. dem grassierenden Rechtspopulismus und rechtsautoritären Heilslehren das Wasser abgraben und den braunen Nährboden entziehen könnte. Ein Nährboden, den allzu viele Menschen aus der krisengeplagten Bevölkerung in diesen schwierigen Zeiten fatalerweise für einen Ausweg aus ihrer Misere halten. Gerade von einer angemessenen Lösung offenkundiger Demokratie-, Friedens- und sozialpolitischer Problemlagen wird letztlich abhängen, ob Armut, extreme soziale Ungleichheit und die sich vertiefende soziale Spaltung dieser Gesellschaft minimieren lassen. So, und solange drittens diese überlebenswichtige Reformagenda, wie leider mit der Bundesregierung und angesichts der hunderte Milliarden schweren Militarisierung von Staat und Gesellschaft absehbar, nicht ausreichend angegangen wird, sondern der Sozialstaat mehr und mehr dem Militärischen geopfert wird, ja so lange reicht es keineswegs aus, sich zivilgesellschaftlich allein gegen die extreme Rechte zu wehren, so wichtig das auch immer ist. Denn der Fokus muss auch und besonders auf die rechtsorientierte Radikalisierung der politischen Mitte gerichtet werden, und zwar gegen die Rückkehr des nationalistischen, militaristischen, populistischen und autoritären, etwa in Sachen AfD getriebener Verschärfung der Migrationspolitik mitsamt der Einschränkung des Asylgrundrechts, wie es hierzulande und auch auf EU-Ebene praktiziert wird und dabei jede Brandmauer zur AfD zerbröseln lässt, ohne dass die AfD an Zustimmung verliert. Oder in Sachen Hochrüstung und forcierter Militarisierung von Staat, Politik und Gesellschaft oder angesichts des manifesten rechten Kulturkampfes unter Mitwirkung des Verfassungsschutzes, in dessen Verlauf ausgerechnet zivilgesellschaftliche Demokratieprojekte und Projekte gegen Rechtsextremismus finanziell ausgetrocknet werden sollen. Ja, was wir dringend brauchen, ist ja letzten Endes politischer Widerstand gegen eine Politik, die den Nationalismus, das Freund-Feind-Denken die Einschränkung der Freiheitsrechte sowie die soziale Ungerechtigkeit und Ungleichheit hierzulande noch weiter befördert. Und dies ja, von gerechten Bildungschancen und Integration, kluger Krisenprävention, alles zu lasten, auch von Friedensdiplomatie, von gewaltfreier Konfliktlösung, sozialer Innovation und Gerechtigkeit. Hier und vor allem da sollte ursachen- und lösungsorientiert angesetzt werden, ohne jedoch den politischen Kampf gegen Rechts, gegen AfD und Co. Da nachzulassen. Ja, das wären so meine Gedanken zum Umgang in dieser Frage. Und
Verfassungsschutz. Wächter gegen Rechts oder Problemfall der Demokratie? In O-Ton Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr einen Vortrag von Dr. Rolf Gössner, Jurist und Publizist, am 11. Juni 2026 im Gewerkschaftshaus Freiburg. Die Veranstaltung wurde organisiert vom DGB, der GEW, Verdi, dem Bündnis Freiburg gegen Rechts, der VVN-BDA und der Humanistischen Union.